Hat man dir das mal angeboten, Dschungelcamp?
Ja, dreimal.
Dreimal?
Ja. Wir brauchen nur eine Frage stellen. Wollen Sie gerne sterben? James Bond so. Für Kinder auf Deutsch.
Ja, ja, ja.
Und das ist der große Unterschied. Mhm. Du weißt, dass du das mit dem 750 EL mit Hans-Jürgen Rösner, dem Gladberg-Entführer, gemein hast. Nein. Ich habe nicht gedacht, dass es immer so weitergeht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann den Oscar bekomme.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause.
Moin.
Hallo, moin, moin. Moin, liebe HörerInnen. Hier ist er wieder, ihr, euer Lieblingspodcast. Oder Andreas, sind wir vielleicht bei ein, zwei Leuten schon so ein Lieblingspodcast geworden? Was denkst du?
Ich hoffe ja. Also es ist, du hast ja die Zahlen mehr im Blick. Ich bin ja, habe ja nicht das technische Verständnis dafür, aber du kannst es ja sehen und du schreibst mir mal ganz begeistert, dass wieder neue HörerInnen dazugekommen sind, dass wieder irgendwie... Ja, neue Abonnenten und so weiter. Wir werden sicherlich irgendwann mal da noch transparenter, aber wir können ja mal spoilern.
Wir arbeiten
gerade so ein bisschen mit Werbepartnern.
Ja, genau, ja, und wir sind, ganz genau. Und wir sind, also die letzte Folge, Mutmacher Unternehmertum, das war, da so viel darf ich verraten, war eine absolute Rekordfolge. Die hat also in den ersten 3 Tagen ist die dermaßen in die Höhe geschossen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Charlotte und Andreas Rüder, dass die da wohl tolle Sachen erzählt haben, weil das stieß wirklich auf sehr, sehr großes Interesse. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören auch. Und ja, unsere Hörer sind sehr aufmerksam. Ich habe mich auch mit einem Hörer jetzt unterhalten. Der hatte Corona und der hat sich so nach und nach die letzten Folgen, die er so in der letzten Zeit nicht hören konnte, dann wieder angehört. Und da hatten wir auch einen sehr interessanten Austausch. Und es haben uns auch Hörer gesagt, dass unser Intro, das ich ja ganz am Anfang so ein bisschen, sag ich mal ruhig, so zusammengeschustert hat. Ich kann ja so ein bisschen Stimmen nachmachen. Ne? Genau. Und einige empfinden das als zu lang. Und da wollten wir auch mal diese Frage an alle HörerInnen richten. Wie findet ihr das? Findet ihr es zu lang? Könnten wir das kürzer machen? Und wenn ja, vielleicht bringen wir da auch ein paar neue Stimmen rein. Andreas, was denkst du?
Ja, also kontaktiert uns gerne. Ihr wisst ja, unsere Homepage, ne? Der digitale Frühschoppen.de, da findet ihr auch alle Social-Media-Kanäle, wo ihr uns kontaktieren könnt. Auch die Handynummer ist da zu sehen. Also einfach schreibt uns über Instagram, auch über unsere persönlichen Accounts. Das geht alles sozusagen bei uns. Läuft, wir sind erreichbar.
Genau, wir sind erreichbar und ihr könnt mich auch persönlich anrufen, wenn ihr mal meine Stimme am Telefon hören wollt. 0162-212-6464 oder ihr schickt mir direkt eine WhatsApp. Meine Tochter hat übrigens eine neue Nummer, das hat sie mir per WhatsApp geschickt. Nein,
aber
Spaß,
also
ich bin das erste Mal gespammt worden und da ich mich ja aber zum Glück mit den sozialen Medien beschäftige, war wirklich gut gemacht, Andreas. Und du hast auch so eine Nachricht bekommen, ne? Mit einer neuen Nummer von deiner angeblichen Tochter oder so, ne? War das nicht auch so?
Oh ja, also ich habe tatsächlich von meinem Sohn, glaube ich.
Oder? Ach, von deinem Sohn, okay.
Also so, ja, und das ist ganz schrecklich, ja. Das ist also
ja, und nachher, in echt war das vielleicht dann wirklich ein Sohn, wo du vielleicht mal irgendwo ein Abenteuer gehabt hast, sondern so.
Ja.
Und der sitzt jetzt da.
Ja, das ist ganz fürchterlich. Also das ist
ja so, ganz schlimm, ganz schlimm. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt ja also nicht die große Service-Sendung oder so ein bisschen, aber denkt daran, eure Eltern sind vielleicht nicht ganz so firm, also wenn ihr so um die 50 seid wie wir, Anfang, Ende 40 oder was nicht, denkt an eure Eltern, weil die ja vielleicht nicht so firm sind und die Dinger sind verdammt gut gemacht, auch im Internet, E-Mails von der Sparkasse oder von der Volks- und Raiffeisenbank oder was auch immer es da alles gibt, Deutsche Bank, das ist sehr, sehr gut gemacht, passt da bitte auf und vor allen Dingen auch ein bisschen auf eure Eltern, ne?
Ja, also wir freuen uns immer über Feedback, auch über die neue Folge, die ich jetzt versuche, elegant einzuleiten.
Sehr das heißt, elegant.
Vorher muss ich dich aber fragen, was du trinkst, weil wir sind ja der,
genau,
der
wir sind ja heute
Podcast, wir zeichnen aber um 8 Uhr morgens auf und jetzt bin ich wirklich gespannt.
Genau. Wir sind 8.18 Uhr, deshalb ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich trinke heute etwas aus Hamburg. Und zwar trinke ich, das ist keine Werbung, weil selbst gekauft und selbst bezahlt. Ich trinke einen Wahrlich-Rum. Das ist natürlich in homöopathischen Dosen, weil so früh morgens kann ich jetzt nicht gleich ganz so blau sein. Aber das ist wirklich, der ist wirklich ganz toll und schmeckt auch. Also der riecht noch besser, als er schmeckt, da aber völlig okay. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört und aufmerksame Social-Media-Verfolger ist die Werbung. Genau, also die Werbung, die die machen, die wollten dann gleich, dass ich 3 Flaschen bestelle und dafür dann einen Flachmann gratis krieg. Und das ist so Werbung, die ich nicht mag. Genau, Andreas, was trinkst du heute?
Ich trinke Kaffee, da bin ich
wirklich sagt ganz, er und ganz kannte die Antwort und
langweilig.
Schon. Also entweder irgendwie so eine Plörre oder Kaffee.
Ja, nee, genau. Schön, ich habe fair gehandelten aus, ich glaube, der kommt aus Nicaragua. Und ist ein schwarz, Hand aufgegossen von mir höchstpersönlich und ja.
Ja, genau, das machst du ja und das finde ich auch so schön. Das hat so ein bisschen was Besinnliches. Ich sag da mal Cheers oder Prost,
an unseren Wassersommelier. Jetzt leiten wir ganz elegant. Wir haben einen Gast heute. Ich wäre so gerne mitgekommen. Ich war ein bisschen, muss ich sagen, Neid ist ja etwas, was ich nicht fühlen kann, aber ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht mit konnte.
Was kannst du nicht fühlen? Nochmal, Entschuldigung.
Neid kann ich nicht fühlen.
Neid, das ist eine sehr gute Eigenschaft.
Ich versuche, also natürlich gibt es, aber darüber können wir ein andermal sprechen, dass wir wollen jetzt gar nicht dazu. Aber ich war da so ein bisschen, Mensch, schade, ich schaff's leider nicht. Ich hatte Frühdienst in der Woche, hab's einfach nicht geschafft, Urlaubszeit. Und du bist alleine nach Berlin gefahren, hast einen echt spannenden Gast interviewen dürfen. Und ich habe das Interview natürlich vorher hören dürfen und muss ehrlich sagen, und ich weiß, das ist immer gefährlich mit so diesem Lob innerhalb, aber das hast du echt klasse gemacht und das hat echt Spaß gemacht und ich freue mich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr das jetzt hören dürft. Der Gast ist Henrik Marz, jetzt sagen die Jüngeren, wer ist Henrik Marz? Und die, sag ich mal, plus 40, würde ich sagen, oder? Ü 40 auf jeden Fall, die sagen, oh, wie geil Henrik Marz. Zumindest die Frauen und die Männer. Ja, wir beide, du erzählst es ja auch im Interview so ein bisschen, waren früher nicht immer gut auf ihn zu sprechen. Das lag daran, weil alle Mädels auf ihn standen und wir irgendwie so ein bisschen draußen vor waren.
Aber und er sieht auch heute noch verdammt gut aus. Und Andreas, er hatte uns voraus, dass er 1, 2, 3 Jahre älter war als wir damals. Stimmt, das war wirklich hart, weil der war so süß und so cool. Und wir hatten eine wirklich gute Zeit in Berlin. Und deshalb würde ich auch sagen, schalten wir jetzt ganz schnell rüber zu Thomas und zu Henrik und Thomas nach Berlin. Und das Band läuft und da sind wir in Berlin-Friedrichshain in den Räumlichkeiten der Kiez-Hypnose. Das muss ich jetzt nicht sagen, sage ich aber gerne, weil der Bernhard war mal ein lieber Kollege. Also er machte Hypnose, ich machte in meinen jungen Pflegeljahren auch Hypnose und mir gegenüber sitzt jetzt Henrik Marz. Ich habe die ganze Nacht geübt und der Henrik, nicht Patrick. Hallo Henrik.
Hallo.
Ich grüße dich, moin.
Hallo,
morgen. Warum Patrick? Also das ist immer wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Interviews die erste Frage, Patrick Pacquart, Segen und Fluch zugleich oder wie genau sieht das aus? Also wenn ich das aus früheren Podcasts und Interviews so ein bisschen richtig recherchiert habe, dann sagst du, ja, das war halt das Ding, dem ich das zu verdanken habe, meine Karriere.
Ja.
Und andere sagen ja, also Didi Hallervorden möchte nicht so gerne seine Nonstop-Nonsense-Geschichten und so, der möchte lieber ehrlich sein, weil du sagst, ne, oder macht zum 10. Mal die Supernasen bei Thomas Gottschalk oder so, aber du sagst, das ist für dich okay.
Ich sage auf jeden Fall, dass das für mich okay ist. Da war, wie du schon sagtest, ist das der Start meiner Karriere gewesen. Und wenn ich jetzt zurückblicke dann oder auch mich jetzt sehe im Jahr 2022, dann habe ich dem auch sehr viel zu verdanken. Da gab es natürlich eine Zeit, wo ich mich befreien wollte von, ja, man kann schon sagen, auch so eine Art Fluch, die Patrick Pacquart bedeutet hat. Ich habe zwar danach quasi zu meinem Beruf gefunden, der Schauspielerei, musste mich dann nicht mehr kümmern. Ich hatte nämlich keine Ahnung, was ich damals machen wollte. Aber als ich mich weiterentwickeln wollte, nachdem ich von der Schauspielschule abgegangen war und letztendlich eine andere Art des Schauspielens kennengelernt hatte und mich da entwickeln wollte, war das sehr schwierig. Und es hat dann schließlich unendlich auch dazu geführt, so um die Jahrtausendwende rum, dass das sich langsam ausgeschlichen hat mit der Schauspielerei. Man könnte also sagen, ich bin da nie so wirklich rausgekommen aus diesem Kinderstar-Schema. Aber ich habe dann später in meiner Arbeit, die ich auch heute mache, immer darauf zurückgreifen können und verdanke dieser Sache eigentlich einfach sehr, sehr viel. Und insofern habe ich es irgendwann geschafft, das zu akzeptieren. Und mittlerweile sehe ich das als ein großes Glück, dass ich das damals machen konnte.
Genau. Und ja, die Frage ist natürlich nicht, also du hast auch gesagt in einem anderen Interview, die wir übrigens dann auch verlinken werden, weil das sehr schön sequenziell sauber abgearbeiteter Lebenslauf ist, sehr schön, von Shaggy. Ja. Das werden wir machen. Du hast gesagt auch, dass es schön ist, oder du, da hast du auch gesagt, du findest es schön, dass du die Jugend vieler, also man kann ja sagen, Millionen von Jugendlichen damals beeinflusst hast. Ja, also das hast du, da stehst du zu und findest du auch schön. Und ja, aber weißt du eigentlich, was du uns Jungs angetan hast? Weil das war damals, also du warst 16, 84, genau. Ich war 12. Mhm. Also gerade so, Andreas mag das nicht so gerne, aber das war so schon, ich war ein bisschen frühreif, also das hat mich schon auch nach den Mädels dann umgeguckt und so. Und aber in der Zeit war kein Durchkommen. Also alle hatten nur einen Schwarm, Patrick Parkar. Das war's, die Pullover. Die Pullover, durftest du die eigentlich behalten?
Ich glaube, ein oder zwei hatte ich tatsächlich.
Tatsächlich, ja.
Habe ich mitgenommen, genau.
Ja.
Und zu dem anderen kann ich natürlich nur sagen, ja, dumm gelaufen für den Rest der männlichen jungen Bevölkerung Deutschlands. Aber es war halt so, wie es war.
Ja.
Und ich habe dann auch mit einigen später gesprochen, also es haben mich ja immer wieder auch Männer angesprochen, haben mir das geschildert. Keiner ist mir wirklich mehr böse.
Natürlich nicht.
Es gab aber wirklich auch Situationen, die nicht mehr lustig waren. Ne? Also es standen nicht nur, wirklich muss man sagen, hunderte von Mädchen vor meiner Tür damals, sondern ich bin auch ein, zweimal von Jungs abgefangen worden, die nicht so glücklich darüber waren, dass ihre Freundin jetzt auf einmal einen neuen Schwarm hatte. Und das ist so dann auch glimpflich ausgegangen. Ich konnte mich immer schon gut rausreden.
Ja.
Und dann konnte ich mich aus der Situation befreien. Aber es hatte wirklich auch teilweise so Seiten, wo man sagt, ja, da hört der Spaß nun wirklich absolut auf.
Ja, aber du warst ja auch noch jung damit. Mhm. Also und ich habe mal irgendwo eine Perle von Interview von mit Tommy Orner gefunden. Das war ja sozusagen der erste der Weihnachtsstars. Und der hat dann gesagt, also ja, wir kriegen der Postbote, also es waren so damals die Klassiker, auch bei Patrick Bach, der Postbote kann nicht mehr die Briefe tragen und dauernd stehen Leute vor unserer Tür. Und da hat das ZDF, muss man ja sagen, oder die Produktionsfirma dann aber auch die Jahre über dann nichts gelernt. Also wenn man sagt, oder Bravo hatte bei Patrick Bach die Autogrammadresse, das war die Privatadresse, da standen dann auch die Mädels vor der Tür. Also das hat sich dann auch schon zu Nicht-Internet-Zeiten oder Social Media dann auch bei dir komplett rumgesprochen, dass da die Mädels vor der Tür standen.
Ja, also ich glaube, die Autogrammadresse damals, die wurde dann nach München geleitet, zur Bravo-Redaktion tatsächlich. Also das haben wir nicht über meine Privatadresse gemacht, aber es gab ja damals noch Telefonbücher, da stand ich natürlich drin, damit hat jeder meine Adresse gehabt.
Okay.
Und genau, dann standen die vor der Tür und das, was du sagst, absolut korrekt. Also da gab es keinerlei Betreuung vom ZDF oder der Produktionsfirma, muss man sagen. Es wurde dann so ein bisschen, ich erinnere mich noch, dass mir eine sogenannte Betreuerin zur Seite gestellt worden ist während der Dreharbeiten. Also meine Mutter war auch dabei, aber diese Betreuerin war eigentlich die Garderobiere. Also die hat mich angezogen und hat mir dann erzählt,
dass
sie, die hat mir die Pullover angezogen und hat mir dann eigentlich nur erzählt, dass sie bei der unendlichen Geschichte vorher gedreht hat mit Noah Hathaway, der diesen, glaube ich, Bastian gespielt hat.
Ja, diesen den Jungen auf dem Dachboden,
Und das war eigentlich die psychologische Betreuung in den 80ern für einen Menschen, der dann quasi, ich glaube, ich muss das gerade recherchieren, weil nämlich ich kann noch eins sagen zu diesem frühen Erfolg und zu der Akzeptanz, auch meiner Akzeptanz.
Ja.
Und ich habe das mittlerweile so akzeptiert, dass ich seit 2013 mit einem befreundeten Journalisten ein Buch schreiben möchte. Und wir haben so viele verschiedene Versionen dieses Buches schon durchgehabt und auch Verlagen vorgeschlagen. Und es ist dann abgelehnt worden. Manche wollten es machen, aber zu Konditionen, die wir nicht gut fanden. Und da, dann haben wir uns irgendwann entschlossen, nach nochmal 2 Jahren Pause, jetzt in diesem Jahr, nochmal ein Buch zu machen, aber wirklich den Leuten einfach nur einen Einblick zu geben in damals meine Zeit bei Patrick Parkar, wie ich dazu gekommen bin.
Ja.
Überhaupt gar keine bitteres Resümee zu ziehen, sondern einfach den Leuten auch so ein bisschen nochmal zusammen mit die Zeit nochmal rekapitulieren zu lassen.
Genau, würde ich sofort kaufen.
Genau,
sofort.
Das ist nämlich das Ding. Und das merke ich immer mehr, auch zum Beispiel auf Facebook, diese ganzen Gruppen, die existieren, 80er Jahre gucken und so.
Ja.
Und natürlich ist es eine Zeit, die nie wiederkommt, aber es ist eben ein Teil unseres Lebens.
Es ist auch mal schön, ja.
Ja.
Ne? Natürlich nicht in der Vergangenheit leben, das tust du ja überhaupt nicht, dazu kommen wir noch.
Genau.
Ne? Aber warum nicht mal back to the 80s?
Das finde ich auch. Und das gehört ja auch zum Menschen dazu. Also, dass man quasi seine Vergangenheit irgendwie auch akzeptiert, dass man letztendlich damit im Reinen ist. Und es gibt ja wirklich Menschen, die sehr mit sehr viel Reue auch zurückgucken. Und diese Menschen sind ja manchmal ein bisschen schwierig zu handeln, sage ich mal.
Ja.
Und stehen sie auch selbst im Weg. Und nee, das möchte ich nicht sein und das bin ich nicht. Und genau, und das ist nochmal ein Zeugnis dafür, dass ich also wirklich, ja, allmählich akzeptiere und ich es auch schön finde, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, du warst ein Teil meiner Kindheit, meiner
Jugend. Genau. Ja, und das war ja mit Bei uns Jungs, also ich fand die Serie, ja, ich habe es natürlich, jetzt musste sie natürlich nochmal gucken, ich habe sie sogar gekauft bei Prime, also damit ich sie wirklich schön sauber zu Hause habe. Das war natürlich, also mir hat diese kosmopolitische Familie auch so toll gefallen. Also natürlich dir in der Rolle als Sohn natürlich nicht, weil der Vater dauernd da war, auch Parallelen so ein bisschen zu deinem Privatleben, weil du sagst ja auch, dein Vater ist Friseur und war viel auf solchen Wettbewerben war auch viel weg. Also musstest du dich da vielleicht gar nicht so groß verstellen, aber so dann auch immer zwischendurch mal so ein bisschen amerikanische Wörter eingetreut und dann natürlich als in so einer Agentenwelt plötzlich, das war für so einen 12-jährigen Jungen mega natürlich. Das ist eben dieser Nebeneffekt, dass die Mädels auch alle, wir haben versucht auf Instagram eure Fragen an Henrik Marz. Da kam nur, ja, der war so süß und Patrick Pacquart und so. Also es kamen keine richtigen Fragen, aber viel, viel Schwärmerei, sage ich mal. Also
genau.
Da muss ich jetzt die Fragen dann eben weiterstellen.
Ja.
Du bist ja auch der Rama-Boy gewesen. Mhm. Also du hast Werbung für Rama gemacht. Also du wurdest mehrmals, also in jungen Jahren schon. Und dann kam Patrick Pacquart. Mhm. So, und das war ja für dich dann das erste Mal richtig Film, beziehungsweise hattest du ja vielleicht schon so ein bisschen eine Ahnung davon, wie Film gemacht wird. Ich habe als Kind natürlich diese Kinderlogik, Naivität gehabt, Fernsehen funktioniert oder Filme funktionieren wie Theater. Das heißt, die spielen das alles, also die Kamera läuft einmal rum und es wird in einem Take abgefilmt wie Theater. Mhm. Was hast du, als du festgestellt hast, oh, die Szene wird jetzt 5-mal wiederholt oder 10-mal und dann noch eine andere Perspektive und das hat mir nicht gefallen. War das für dich auch so eine Art, also als ich das zum ersten Mal so realisiert habe, fand ich das komplett schräg und anstrengend. Mhm. Dachte, so soll Fernsehen sein oder Film sein. Wie anstrengend. Wie hast du das empfunden?
Also, wie du schon gesagt hast, zu dem Zeitpunkt, als ich Patrick Pacquart gedreht habe, hatte ich schon ziemlich viel Erfahrung vor der Kamera. Ich habe mit 9 Jahren angefangen und hatte dann 6 Jahre lang, ich würde mal sagen, 2-3 Mal im Jahr eine Werbung gedreht. Und ich wusste, wie ein Set funktioniert. Ich wusste, dass man es sehr oft wiederholt. Okay. Ich hatte eine Erfahrung gesammelt. Ich habe für Kindermilchschnitte Werbung gemacht. Musste dann immer in diese Kindermilchschnitte reinbeißen. Sie haben mir schon gesagt, die Requisiteure, nimm das in den Mund, beiß einmal ab und spuck's aus. Wir haben hier einen Eimer. Ich war natürlich sehr jung, habe das nicht gemacht. Und irgendwann habe ich dann in Hamburg über eine Brücke mich übergeben mit den ganzen Kindermilchschnitten. Seitdem kann ich auch keine Kindermilchschnitte mehr essen.
Okay.
Also ich wusste schon, wie oft das wiederholt wird. Ich wusste, wie der Prozess ist.
Ja.
Was hier natürlich schwierig war, ich musste wirklich eine komplette Rolle spielen. Mhm. Also das Innenleben einer Figur. Ich weiß noch genau, dass ich angefangen habe, wirklich, also es wird ja nicht chronologisch gedreht, angefangen habe mit einer Szene, wo ich schon verfolgt worden bin von Arabern in München, in einem Hotel, wo ich dann über so eine Brüstung klettern musste. Das heißt, ich musste schon relativ früh auch emotionale Szenen spielen. Mhm. Und das war der neue Part. Das andere war eigentlich mehr so, du beißt jetzt mal rein und lächelst.
Ja, genau.
Und das war anders, aber sie hatten ein Casting mit mir gemacht und damals war der Prozess eben völlig anders. Man wurde wirklich überhaupt nicht vorbereitet auf sowas. Mhm. Es gab kein Coaching oder so, sondern das Coaching fand am Set statt.
Ja, Learning by Doing sozusagen.
Learning by Doing.
Ja.
Und ich habe das einfach wirklich schnell aufgepickt, muss man sagen. Und ich erinnere mich noch an eine andere Szene in Norwegen, weil nicht jede Szene wird nämlich mehrere Male gedreht.
Mhm.
Da war es so, dass ich in einem Haus war, das an einem Fjord stand und ich das Telefon klingelte. Ich ging zu diesem Telefon, hob den Hörer ab. Mein Vater war am Telefon. Ich musste ein virtuelles Gespräch führen. Das wurde mir zwar eingesprochen von der Regieassistenz, aber trotzdem musste ich mir vorstellen, dass mein Vater am Telefon ist. Dann sah ich ein Kreuzfahrtschiff durch das Fenster, legte den Hörer auf, rannte aus dem Haus zum Ufer des Fjords und winkte dem Kreuzfahrtschiff hinterher, wo die Kamera nicht geschnitten hat. Also sie fuhr dann ans Fenster. Dieses Schiff kam alle zwei Wochen einmal.
Welch ein Druck.
Absolut. Das bedeutet, und das bedeutet nämlich auch Film und Drehen vor der Kamera, das ist der Take.
Der One-Take, ja, genau.
In zwei Wochen sind wir vielleicht nicht mehr da. Und ich habe aber irgendwie intuitiv verstanden, wie Film funktioniert, hatte auch damals überhaupt keine Nervosität oder so. Ich habe das einfach durchgezogen. Ja.
Und das ist, ja, das ist natürlich aber auch, wie gesagt, diese ständigen Wiederholungen. Also es gibt dann so Werner Herzog, der sagt, ich wiederhole ungern so viel. Und dann Stanley Kubrick, der sagt, so oft die Tür einschlagen, dass es ins Guinness-Buch der Rekorde kommt bei Shining. Was präferierst du als Schauspieler? Aber wenn du jetzt Regie hast du ja auch schon ein paar Mal geführt. Was ist dir am liebsten? Weil du arbeitest ja auch mit intuitiven Methoden, Stichwort Meissner-Technik, Impro. Wie würde für dich das perfekt aussehen? Einmal wiederholen, 100-mal wiederholen oder irgendwo in der Mitte?
Was ich gemacht habe, ist an Akademien habe ich so kleine Kurzfilme gemacht und Demoszenen gedreht mit Schauspielern. Und da bin ich also eher ein Regisseur, der Cover dreht. Cover bedeutet, dass ich Szenen durchdrehe komplett und mehrere Male. Während andere Regisseure, ich habe den Ausdruck dafür vergessen, jede Einstellung einzeln überdrehen und dann alles im Schnitt lösen. Dieses Covern dauert länger. Man bekommt aber mehr Fluss in die schauspielerische Performance rein. Am Schneidetisch dann oder am Computer heutzutage ist es so, dass man sich so viele Einstellungen wie möglich wünscht. Das dauert zwar auch wieder länger, die alle zu sichten, aber es gibt dann immer im Schnitt die eine Sequenz oder diesen einen Blick, den man gerne hätte, den einen Anschluss, den man gerne hätte. Und da kann man eigentlich nicht genug haben, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich, wenn man dieses 1:1 dreht, also die einzelnen Shots immer, dann kann man viel mehr auf Anschlüsse zum Beispiel achten, aber man hat eben eher ein statisches Spiel. Dieses 1:1 wird eben mehr in der Werbung gemacht. Ich habe auch viel Werbung gedreht, weil es da wirklich darauf ankommt, dass das gut geschnitten ist. Die sind ja 30 Sekunden lang,
sagen, oder 20 Sekunden. Da muss ja alles drin sein.
Da muss alles drin sein. Da muss jeder Blick stimmen. Da wird natürlich auch sehr viele Takes gedreht. Also abschließend zu sagen, kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Meine Art ist mehr, weil ich ein Schauspiellehrer eigentlich bin, ist natürlich, dass ich die ganze Performance gern sehen möchte und die Entwicklung sehen möchte. Ja. Und andere Leute, die eher von der Regieschule kommen, denken eher einstellungsorientiert und shot-orientiert und wählen dann immer den besten Shot. Und viel erfüllt sich dann auch mit dem Schnitt. Also man darf nicht glauben, dass alles immer hundertprozentig gefühlt ist. Sondern manchmal wird einfach hingestellt und sagt, wir haben jetzt nur noch 3 Minuten, du musst jetzt, ich brauche diesen Blick noch, fertig.
Ja.
Mach das jetzt und dann
Es ist manchmal richtig emotionslos.
Aber das merkst du ja gar nicht.
Ich durfte mal, ich habe mal für ein Magazin was geschrieben und da war ich am Set von Sigi Rotermund. Der hat in den 90ern, 94 oder so, nach uns die Sintflut gedreht, also Nordfriesland-Wert. Kennst du den
Film? Sigi Rotermund kenne ich,
Und der hat den Film nach uns die Sintflut, wo also ganz Norddeutschland dann von einem abbrechenden Eisscholle, also damals schon ein sehr umweltkritisches Thema, und da wurde halt in Nordfriesland gedreht und darüber habe ich einen Drehbericht geschrieben und da war ich sehr überrascht. Der war mit Leslie Malton und Robert Stadelober zum Beispiel und da durfte ich mich am Set frei bewegen. Also ich durfte überall hin, habe auch ein Interview mit Leslie Malton gemacht und so. Das hat mir sehr gut gefallen und es war eine sehr lockere Atmosphäre und da ging es dann auch darum, Junge steigt aus Hubschrauber, Vater sieht den Jungen und da war ich auch erstaunt, wie, das soll jetzt auch nicht so ein Nerd-Talk ausarbeiten, das muss ich jetzt, aber jetzt habe ich mal jemanden da, den ich das alles fragen kann. Und dann wurde das auch relativ, also eine sehr emotionslose Szene, emotionsvolle Szene wurde sehr emotionslos runtergespielt und nachher im Film sah es dann total rührend aus. Also das fand ich auch faszinierend.
Ja.
Aber du hattest auch vorhin so von verschiedenen Einstellungen und so gesprochen, also auch bei Dialogen, dann Schuss, Gegenschuss und dies und das. Was ich daran immer so spannend finde, dass so an so einem Filmset muss natürlich auch eine gewisse Disziplin herrschen. Da gibt's dann ja auch mal ganz wichtige Leute, Aufnahmeleiter und was weiß ich nicht alles. Und das alles immer, wir erfinden hier den Film neu. So kommt es mir manchmal vor.
Bei Studentenfilmen meistens.
Und dann gucke ich den Film nachher und sehe 1000 Anschlussfehler. Irgendjemand hat mir das dann mal mit den Anschlussfehlern erzählt und seitdem kann ich nicht mehr anders. Dann achte ich, steht das Glas jetzt so und in der nächsten Einstellung ist es weg oder nicht mehr da oder hier oder wo. Das finde ich dann immer sehr spannend, dass da dann nicht sauber genug gearbeitet wird. Und würde dann eben eher so wie Herzog zum Beispiel in Wojciech dann also eine ganze Szene durch, weil dann auch, wie du auch schon gesagt hast, die Emotionen dann auch so durchkommen.
Auf jeden Fall. Und ja gut, beim Typen wie Klaus Kinski brauchte man sich wahrscheinlich um Emotionen nie zu Sorgen zu machen. Da ging es ja darum, vielleicht die ganze Sache ein bisschen zu reduzieren. Aber ich gebe dir absolut recht. Man kann, es gibt keine Formel, wie jetzt ein guter Film quasi gedreht werden muss. Mhm. Viele Wege führen dahin, dass man letztendlich das sieht und das funktioniert vor der Kamera. Mhm. Und die guten Regisseure haben alle ihren eigenen Weg, aber es gibt eben nicht einen Weg. Da würde ich dir absolut recht geben. Mhm.
Genau, noch auch noch eine Frage, die ist jetzt nicht so nerdy, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt Patrick Parker gucke, dann sehe ich, also kann ich mich in den Film reinfallen lassen und gucke den Film und sage, ach, wie schön war das da, was und dies und das. Und wenn du den jetzt guckst, als Henrik Marz, der Patrick Parker gespielt hat, kannst du dich dann auch in den Film lassen oder denken, ach, da habe ich gedacht, oh, nächste Woche ist ja der Zahnarzttermin bei der Szene oder, also du hast ja auch ein privates Leben daneben gehabt, natürlich war das dann auch aufregend in Norwegen oder so, aber denkst du dann bei den Szenen auch an private Sachen von dir, die an dem Drehtag dann danach stattgefunden haben oder verstehst du, was ich meine? So,
wenn also, ich das heute nochmal sehe,
ja, genau.
Also an so dezidierte Termine nicht oder Ereignisse des Tages, aber ich habe dann, als ich es, glaube ich, 2021 haben wir uns mal angeguckt mit der Familie, da lief es bei Neo. Und ich habe natürlich schon immer dran gedacht, wie war das da? In Spanien haben wir gedreht, Südspanien und in Norwegen. Was sind da für Begebenheiten gewesen?
Genau, ja, genau.
Teilweise konnte ich den Kindern auch ein paar Sachen erzählen. Da war es so und so, das war eigentlich gar nicht so.
Genau, und, ja, schön.
Da kann ich mich noch an relativ viel erinnern, muss ich sagen. Mhm. Und das natürlich... Ja, ist schön.
Ja, schön. Also für dich ist das so wie so ein Familienalbum gucken.
Ist Wahnsinn, oder?
Hast du dann andere Erinnerungen daran? Ja,
nee, toll. Weil gestern hat mir ein Freund gerade so einen kleinen Film vorgeführt, den er mit seinem Sohn an der Nordsee gedreht hat, jetzt im Sommer. Und es ist ja schon absolut erstaunlich, dass ich mir mit meinen Kindern diese Serie angucken kann, weil ihr Vater 15 Jahre alt ist.
Ja, ja.
Und so quasi dokumentiert worden ist.
Ja.
Und diese ganzen Interviews, die es ja auch teilweise noch auf YouTube gibt.
Mhm.
Und manchmal frage ich mich, wie das für meine Kinder eigentlich ist.
Ja.
Also ihren Vater zu sehen, so als er so jung war. Und das haben ja nicht viele, ne,
nein, muss man sagen. Nein, schon gar nicht in der Qualität.
Schon gar nicht in der Qualität. Und dann auch noch, ja, nicht der echte.
Ja, Vater, ja, genau.
Sondern
genau.
Die Rolle, ne?
Ja. Das kommt natürlich dann auch auf das Alter der Kinder an, weil sie kapieren, warum, das ist doch, so, also, genau. Ne, das ist...
Das war übrigens auch, also meine Kinder sind 9 und 12 und vor ein paar Jahren, so 3, 4 Jahren, haben sie mal was von mir gesehen, was ich synchronisiert habe.
Ja.
Und damit sind sie ja überhaupt nicht,
klargekommen, ja.
Weil sie dann gesagt, sie haben meine Stimme sofort erkannt.
Natürlich,
ja. Das ist übrigens irgendwie ganz lustig, wenn sie irgendwas gucken und sie mir sagen, ja, hier bist du wieder zu hören. Aber als sie das erste Mal was gesehen haben, also nicht Zeichentrick, sondern da können sie es noch verstehen.
Ja.
Aber wenn sie eine reale Serie sehen oder einen Film,
ja,
da haben sie am Anfang gedacht, aber wieso siehst du denn so aus, so komisch?
Ja.
Auf einmal. Ja. Und das haben sie nicht verstanden?
Nee. Ja, das ist schwierig dann.
Ja.
Ne? Aber mit dem Alter kommt das dann so langsam.
Ja.
Ich habe ja auch, Patrick Parker wird schwierig, also weil meine Frau ist Jahrgang 77 und an denen, also bis auf Anna ist alles an ihr vorübergegangen mit denen. Mhm. Also ich bin natürlich Silas, Jack Holborn und dann Patrick Parker war im Grunde so der Gipfel. Danach kam noch so Oliver Maas, das wurde dann so ein bisschen weird, glaube ich. Also für mich jetzt so, das war, ich habe es, glaube ich, noch geguckt wegen Hans Clarin dann damals.
Genau.
Und so. Und bei Anna...
Da ging es wieder hoch ein bisschen bei.
Ja, da
das
ging,
war nochmal ein richtiger
Erfolg. Also geguckt habe ich das natürlich auch, aber auch da war natürlich wieder, oh, Patrick Bach ist so süß. Und dann hatte man auch wieder den Stress.
Ja,
ne? Also es war nicht leicht für uns Jungs in den 80ern, dagegen euch irgendwie anzukommen. Ich meine, gegen Agenten, also jemand, der ein Agentendrama bestehen muss, also bitteschön, das ist nicht einfach.
Ja, da habe ich übrigens für seine Rolle habe ich auch gecastet damals,
für
Patricks Rolle. Der hat ja im Rollstuhl, glaube ich, gespielt.
Genau, ja.
Eine Rolle im Rollstuhl und... Hat er aber besser gepasst damals, glaube ich.
Ja, und bei Patrick Parkar hätte er ja auch reingepasst schon, oder?
Hätte er schon reingepasst.
Ja, genau. Ja. Aber du bist ja wegen deines Durchhaltevermögens für Patrick Parkar. Also dir haben sie zugetraut, dass du es bis zum Ende durchstehst. Weil das verstehe ich doch richtig, oder?
Absolut.
Also, genau.
Ja, das hätte er natürlich auch gehabt,
natürlich, glaube ich. Natürlich.
Das hat er ja, vorher zweimal Profi bewiesen.
Ja, genau.
Ja, unter anderem bin ich damals gecastet worden, weil ich schon irgendwie sehr ernsthaft mit der Sache umgegangen bin, Erfahrungen hatte, das haben sie gemerkt, ich konnte gut auf Bitte irgendwie dann meinen Text zum Beispiel, wusste die ganzen Abläufe und so. Und da haben sie gedacht, okay, der passt gut auf die Rolle, der weiß auch Bescheid, wie ein Dreh läuft. Und das war, glaube ich, das Ausschlaggebende auch dann. Außer der Tatsache, dass ich natürlich auch ein ganz anderer Typ bin als Patrick Bach, so vom Äußeren, und dass sie wahrscheinlich dann für die Rolle eher so einen Typen haben wollten.
Genau. Das hast du auch schon mal gesagt. Du hast im Grunde so dann kamen ja auch weitere große Serien, also die Wicherts von nebenan, auch wunderschön, der Landarzt. Das lief, wenn ich das richtig verstanden habe, auch parallel. Also auch für dich ein Wahnsinnsstress, also zwischen Berlin und Dekelsen, sage ich mal, in Anführungszeichen, also Kappeln. Dekelsen. da zu pendeln.
Ja.
Und aber du hast auch gesagt schon mal, dass du da im Grunde mehr oder weniger immer dich gespielt hast, also in ganz großen Anführungen, also der gute Sohn sozusagen, ne? Das war ja so das. Aber das war natürlich auch beides mega Erfolge, so kurz nacheinander. Und wie bist du am Boden geblieben? Also, oder gab es auch eine Phase, wo du dachtest, jetzt geht es nur so weiter und irgendwann habe ich den Oscar, um das mal so ein bisschen zuzuspitzen. Also das, was heute auch viele denken, die jetzt im Promi-Haus der Stars sitzen oder Sommerhaus der Stars sitzen oder so, die denken auch, die Welt hat nur auf sie gewartet. Und du hast ja nun wirklich, also das waren ja nun wirklich drei große, also Patrick Parkar, Wicherts, Landarzt, das waren ja nun drei große Serien. Hast du immer gedacht, es geht jetzt immer so weiter, oder was hast du damals gedacht?
Nein. Ich habe nicht gedacht, dass es immer so weitergeht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann den Oscar bekomme. Ich wollte natürlich andere Sachen machen. Ich war ein junger Mann dann irgendwann von 18, 19 Jahren, der die Serien, in denen ich gedreht habe, sich auch wahrscheinlich dann zu der Zeit nicht angeguckt hätte, ganz ehrlich gesagt. Das waren ZDF-Familienvorabendserien.
Ja,
also
okay,
ich habe mir andere Sachen angeguckt.
Ich habe das geguckt.
Ja. Du warst auch ein bisschen jünger.
Ja, genau. Also, ja, genau.
Aber okay, irgendwann geht es dann ja los, dass man ins Kino geht und dann wirklich andere Sachen sich anguckt und andere Interessen hat. Es gibt aber noch einen großen Unterschied zwischen dem, was du eben geschildert hast. Dieses, was hast du gesagt, Promi-Haus, kenne ich gar nicht.
So, Sommerhaus der Stars oder so. Sei froh. Also
das. Ja. Ich habe letztens im Urlaub mal sowas geguckt, sowas in der Art, Bachelor oder sowas.
Ja,
das ist ja alles das Gleiche.
Ja, also,
das Prinzip ist immer das Gleiche.
Genau,
Der große Unterschied ist, dass ja hier bei den heutigen Sachen mit dem Begriff Erfolg eigentlich gearbeitet wird. Das heißt, es geht ja hier initial darum, groß rauszukommen und irgendwie Erfolg zu haben. Ja,
Um jeden Preis,
welche Art auch immer, bekannt zu werden. Damals ging es überhaupt nicht darum, sondern es ging darum, eine Serie zu produzieren.
Genau.
Und derjenige, der dann da mitgespielt hat, oder der Junge, der die Hauptrolle gespielt hat, hat dann sowieso Erfolg gehabt. Also, und zwar, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich wesentlich größeren als heutzutage. Das heißt, die ganze Herangehensweise und auch der Prozess des Fernsehmachens ist ein komplett anderer. Es geht hier eindeutig darum, individuelle Schicksale, würde ich mal sagen, oder Lebensläufe auszuschlachten. Es geht um Voyeurismus bei diesen Reality-Serien. Damals ging es überhaupt nicht darum, es ging darum, eine Geschichte zu erzählen.
Genau.
James Bond für Kinder auf Deutsch.
Ja.
Und das ist der große Unterschied.
Genau.
Und daher ist das ganze Konzept was anderes. Und ich habe natürlich auch einiges zum Thema Erfolg zu sagen und habe auch Erfolg von allen möglichen Seiten kennengelernt. Sehr interessant ist dann auch, was für mich eigentlich wirklicher Erfolg bedeutet, persönlich auch zum Beispiel. Und dort wird auch mit dem Begriff Erfolg gearbeitet, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und daher hat das nichts miteinander zu tun wahrscheinlich.
Genau, also da bin ich dann jetzt auch sehr gespannt auf deine Definition von Erfolg, weil ich habe mich lange in der Welt der Motivationstrainer und Erfolgstrainer bewegt. Also ich habe auch Trainings gemacht und Workshops, aber jetzt also nicht wie Emil Ratelband oder Jürgen Höller. Aber deshalb habe ich auch eine ganz spezielle Definition von Erfolg. Aber ich bin natürlich sehr gespannt auf deine.
Also Eine Definition per se habe ich nicht von Erfolg. Ich kann nur ein bisschen tiefer einsteigen da, wo ich eben eingestiegen bin. Mhm. Also ich würde mich übrigens schon als Schauspiellehrer bezeichnen. Mhm. Und das Gute daran ist, dass ich wieder zu der eigentlichen Liebe des Berufs zurückgekommen bin, über die Schauspiellehrertätigkeit und kann wirklich Menschen entwickeln. Mhm. Aber ich würde mich auch wirklich zur Hälfte als Motivationstrainer bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, Motivation hängt davon ab, dass man nach der psychologischen, dem Konzept, das ich jetzt im vierten Jahr gerade erlerne, dass die Menschen einen Grundhunger haben, und zwar Wertschätzung zu bekommen, Struktur zu haben und Stimuli zu bekommen. Mhm. Und wenn man diese drei Sachen beachtet, als zum Beispiel Arbeitgeber oder als Trainer oder wie auch immer, oder als Ehemann oder als Vater zum Beispiel. Sagen wir nicht als Ehemann, da ist die Rolle ein bisschen andere. Ja. Aber als Vater zum Beispiel, dann kann man schon nicht so viel falsch machen bei den Menschen, mit denen man zusammen ist und die Menschen, mit denen man an deren Entwicklung man interessiert ist. Erfolg hat damit zu tun, was man spürt. Mhm. Und wenn man den Erfolg nicht wirklich spürt, meiner Meinung nach, als etwas Eigenes, was man geschaffen hat, wofür man persönlich verantwortlich ist, wo man einen Einsatz getätigt hat und wo man letztendlich sich persönlich angesprochen fühlt, in dem, was man als Rückmeldung oder Feedback bekommt, dann wirkt Erfolg sehr gut. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, persönlichen Erfolg zu haben. Dieser ist nachhaltig. Mhm. Wenn man aber wie bei mir zum Beispiel von Menschen Wertschätzung bekommt, die man aber gar nicht persönlich kennt, die irgendwie anonym ist, wo man auch nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt wirklich ganz viel dafür gearbeitet, ich habe diese Rolle bekommen, ganz ehrlich gesagt, auch war ein bisschen Glück. Mhm. Ich habe das gut gemacht, aber das ganze Weitere, wodurch das zum Erfolg geworden ist, hat mit mir nicht allzu viel zu tun.
Okay.
Dann ist der Erfolg meiner Meinung nach nicht so nachhaltig. Ich kann ihn nicht mit mir identifizieren, und da her bin ich später auf eine Reise gegangen, persönlich, wo ich meinen persönlichen Erfolg gesucht habe und ihn auch gefunden habe.
Mhm. Aber das ist doch jetzt, also für mich war das eine astreine Definition deines Verständnisses für Erfolg. Mhm. Und das geht ja schon weit über die Definition vieler hinaus, die Erfolg immer noch in Reichweite und Geld messen. Ja. Also das kann ja, aber das...
Wie Jürgen Höller zum Beispiel.
Wie Jürgen Höller zum Beispiel, genau. Und darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Also da kann man viel drüber sprechen. Aber das finde ich eine sehr schöne Definition von Erfolg. Mhm. Einfach die auch auf... jemand hat auch mal gesagt, was ich sehr gut fand, einfach Erfolg ist ein gut gelebtes Leben. Und das ist natürlich auch sehr individuell. Aber wenn man zurückblicken kann und sagen kann, ja, 90% von dem waren schon, da fühle ich mich gut, also mit dem, was ich gemacht habe, also das hast du ja auch gesagt, also du bereust da nichts und so, oder sagst dann, oh, der Fluch oder so, sondern das war der Start, und dem habe ich viel zu verdanken, und sonst würden wir heute auch nicht hier sitzen. Also,
genau.
So, ne? Also,
es gibt noch eine schöne Sache dazu, es gibt einen Autor, der heißt John Strelecki, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat das Kaffee am Rande der Welt geschrieben.
Ah, okay, davon
habe ich schon gehört. Das kennt man ja, das ist so ein Bestseller, so ein ganz kleines, einfaches Buch, auch sehr einfach geschrieben, ist aber sehr schön. Er hat noch ein anderes geschrieben, The Big Five for Life. Und da hat er ein schönes Bild aufgemacht. Und zwar, wenn man am Ende des Lebens ist oder sich zum Ende hin auf das Ende zu bewegt, kann man sich vorstellen, das kann man so wie es auch jetzt schon vorstellen, dass man am Ende des Lebens in ein Museum geht. Mhm. Und in diesem Museum hängen, man stellt sich vor, Bilder, auf denen aber nichts ist. Mhm. Und diese Bilder repräsentieren verschiedene Stationen des Lebens. Mhm. Und jetzt kann man selber dafür sorgen, was später auf diesen Bildern zu sehen sein soll, wenn andere Menschen sich in dieses Museum gehen und das eigene Leben betrachten, das Leben von einem betrachten. Mhm. Und das Wichtige ist, dass man selber in der Lage ist, diese Bilder zu malen.
Mhm. Ziemlich
und,
cool, ja.
Ja, und letztendlich den anderen auch etwas mitgeben kann und die dann sehen, was man in seinem Leben gemacht hat. Mhm. Und wie du eben gesagt hast, Geld zum Beispiel, ja, dann werden da wahrscheinlich Geldscheine zu sehen sein. Mhm. Und was Geld ist, hat meine Tochter, die Große, schon mit 4 Jahren definiert, oder mit 3,5. Da habe ich mal eine Reihe von Workshops gemacht, wo ich bar bezahlt worden bin. Und dann war ich morgens am Frühstückstisch, habe Geld gezählt. Dann hat sie mich gefragt, was das ist. Dann habe ich gesagt, das ist Geld. Und dann hat sie gesagt, echt? Sieht aus wie Papier. Und damit hat sehr sie eigentlich schön. Alles gesagt.
Komplett, komplett. Aber das ist ein gutes Stichwort. Kunst und Kommerz, ja? Ja. Also, dass man sagt, okay, du hast auch mal gesagt, du bist sehr, sehr stolz, dass du also mit dem, was du tust, und heute, das versuchen wir so ein bisschen jetzt so den Schritt ins Heute zu finden, sonst wird das wir sind 14 Stunden sind noch auf dem Tape, also wir haben Zeit. Nein, aber dass wir so ein bisschen den Bogen kriegen. Ja. Du bist heute Schauspielcoach. Ja. Ja, und du machst den Leuten, die Schauspieler werden wollen oder es zum Teil eben auch schon sind, Mut, weil zum Beispiel Castings und sowas eben auch heute mehr oder weniger überlaufen sind und das ist alles immer schneller, höher, weiter. Das ist ja auch eine Art von Erfolgsdefinition, die du wahrscheinlich auch nicht so gut findest. Aber man muss also einerseits dafür sorgen, dass was auf dem Teller liegt, auf der anderen Seite möchte man sich als Schauspieler oder Regisseur oder überhaupt als Filmschaffender, sagen wir mal so, ja vielleicht auch verwirklichen und sagen, ach, ich würde vielleicht auch gerne mal sowas machen wie Schlingensief oder so, irgendwie so einen verrückten Film, aber dafür habe ich weder Zeit noch Budget, oder was wäre so dein Traum? Also wenn jetzt jemand käme und sagt, komm, ich leg dir jetzt, ich habe noch einen Koffer dabei, ich leg dir jetzt 100.000 Euro auf den Tisch, mach damit, was du willst, aber es muss kulturell sein, also irgendwas Cooles, was würdest du damit machen? Oder eine Million, also dass man irgendwie eine Hausnummer hat, wo du sagst, du kannst jetzt machen, was du willst, in Richtung Filmkunst.
Das ist eine gute Frage.
Darauf habe ich gewartet.
Eine schwierige Frage auch. Vor einem, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich würde gern Film machen. Mhm. Mittlerweile weiß ich das nicht. Ich glaube, ich würde mit dem Geld gerne Ich habe schon eine Akademie mit einer Freundin gegründet. Mhm. Und
die heißt wie?
Die heißt Nowhere Academy.
Nowhere Academy. Mhm.
Genau, da bieten wir Schauspielausbildung auch an. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich die dann weiter ausbauen. Also den Weg, den wir jetzt vor uns haben, würde ich vielleicht dann beschleunigen, dadurch, dass man mehr Kapital zur Verfügung hat.
Ja.
Weil in dieser, da geht es nicht nur eben darum, Schauspielausbildung anzubieten, auch, das ist unser Kerngeschäft. Mhm. Sie kommt aus dem Impro-Bereich, ich aus dem Schauspielbereich. Mhm. Und aber in dieser Akademie wollen wir auch noch Workshops anbieten, wo es um Persönlichkeitsentfaltung und Lebenskonzepte und sowas geht. Und das würde ich gerne weiter betreiben. Mhm. Ich könnte auch sagen, das hätte aber nichts mit Kunst zu tun. Ich würde das gerne in eine Organisation stecken, die sich mit Klimaschutz beschäftigt, zum Beispiel. Mhm. Das hätte aber ja nichts mit Kunst zu tun. Das ist
richtig.
Aber kulturell.
Aber
kulturell wäre
es
schon.
Ja.
Gesellschaftskulturell vielleicht. Aber Kunst oder gesellschaftskulturell, so in der Richtung, in der ich zurzeit unterwegs bin, würde ich das am ehesten dort einsetzen, das Geld, sowas zu schaffen.
Okay, sehr schön. Ich hätte dann auch noch dafür eine Idee für einen Film.
Ja?
Der erwachsene Patrick Packard rettet die Erde.
Zum Beispiel.
So, das wäre doch mal. Also das hat so vorhin vor meinem Auge geleuchtet. Was wäre, wenn jetzt also an alle Filmproduzenten, die jetzt noch irgendwie zuhören sollten hier, der erwachsene Patrick Packard, dann so, weil damals war ja auch Bohrinsel und so, als es noch cool war damals, heute nicht mehr so. Ja.
Du erinnerst dich, das Thema hatte schon viel mit dem heutigen Thema zu tun. Es
geht
nämlich um diese Formel, mit der man Gemüse, Nahrung, Lebensmittel überall wachsen lassen konnte.
Aktueller denn je.
Aktueller denn je. Und
Wahnsinn.
Schon damals wurde darüber gesprochen, dass wir in der Wüste Ananas wachsen lassen können. Mit Hilfe dieses speziellen Düngers, der dann hergestellt werden kann mit dieser Formel.
Ja.
Dieses Enzym, was überall fruchtbaren Boden generiert.
Ja.
Und das ist ja nun aktueller als je, dieses Thema.
Absolut.
Könnte man wirklich machen.
Absolut, ja, genau. Also wirklich, ich finde, und dich dann zu sehen, ich glaube, das wäre, also wenn das ZDF, hallo ZDF, aber wenn, also ich glaube wirklich, das wäre ein Brüller. Also das ein Spielfilm, Patrick Packard und so, und dann mit dieser Umweltgeschichte das weiterspinnen, irgendwie ein geiler Film.
Genau, Patrick sitzt irgendwie arm, also älter geworden, macht irgendetwas.
Genau.
Noch einmal erinnert er sich, sieht im Fernsehen wieder so eine Klimasendung und so.
Ja.
Und erinnert sich dann haben wir ein paar Schnitte zurück, wie Gunström über die Formel erzählt.
Genau.
Und dann immer Wüste, Ananas. Und dann auf einmal blüht er auf und wir haben diese Geschichte.
Genau.
Dann müssen wir noch ein paar Sachen einbauen, Widerstände und so weiter.
Okay, wann
fangen
wir an?
Aber dann wäre ein Held auf der Reise, oder?
Wann fangen wir an? Ja, genau. Also
Ich wäre
dann die Hure am Set. Ich würde alles machen.
Okay, super, alles klar.
Alles machen.
Also, naja, gut, dann müssen wir den Podcast dann eher wieder an die richtigen Adressen schicken.
Genau.
Ja, genau.
Perfekt. Ja, aber es wird auch wirklich eine coole Idee. Und es freut mich, dass du aber auch gesagt hast, eben Klimaschutz und so, weil ich habe gedacht, okay, wie soll ich ihn jetzt, also ich, so bei Facebook kriegt man ja auch immer nur so Bruchstücke mit, wenn du was schreibst oder so. Und, und die Podcasts, dachte ich, ja, super nett und so, hat sich nicht verändert und toll, das freut mich. Das ist immer gut, wenn Leute so positive, nette Grundattitüde haben und so. Und dann habe ich gedacht, okay, sollen wir dann über, also du warst, warst mal ganz wild mit Speedway fahren.
Ja.
Du hast mal Werbung für Porsche gemacht, das heißt ja nichts, aber ich dachte, oh, vielleicht ist das auch, also bei Twitter sagt man jetzt böse, so Petrolhead, wenn man jetzt sagt, so, so, ah, geil, also Faszination. Und für mich ist, also früher war ich ein kompletter Autofan, also hatte jede, auch ganz schlimm noch heutzutage, Autobild, ja, ich hatte jede Autobild, konnte kaum warten, bis der neue 57 IL damals, 86 oder so, rauskam. Und
BMW, ne?
Ja, genau. Ja. Und meine Mutter war so traurig, wir sind mal im Oberallgäu in so einem Ferien gemacht und dann hatte ich meine Mutter hatte Panoramablick und ich hatte ein Einzelzimmer mit Blick auf den Parkplatz. Und meine Mutter sagt, ja, es tut mir leid, die hatten nicht mehr mit. Ich sag, das ist doch schön, hier sind die ganzen großen Autos. Also daher komme ich eigentlich und so. Und heute habe ich so kann ich Autos fast gar nichts mehr abgewinnen. Nee. Also ich fahre ungern Auto. Mhm. Wie gesagt, komm aus der Stadt, jetzt fange ich schon wieder an. Meine Schwester schimpft gleich. Aber also hat sich das auch bei dir so ein bisschen gewandelt? Weil du bist ja hierher auch mit dem Fahrrad gekommen. Oder wie siehst du das? Also Klimaschutz ist number one. Ne?
Auf jeden Fall. Also erstmal, ich bin ja auch so ein bisschen so schwarzer Humor-Typ. Ich mache ja auch Comedy-Workshops.
Ja.
Ne? Mhm. Du weißt, dass du das mit dem 750 EL mit Hans-Jürgen Rösner, dem Gladberg-Entführer, gemein hast, weil er wollte auf jeden Fall einen 750er haben, egal was ist.
Unbedingt, ja, unbedingt. Ganz genau. Ja.
Und als Fluchtauto,
genau. Ja.
Und nur mal am Rande.
Ja, ja, das stimmt. Ich habe die Doku nämlich gesehen.
Ja, auch genau. Dachte, wie, auf Netflix
die? Ja, ja, genau.
Die war sehr gut.
Die war sehr gut, ja, absolut.
Und ja, natürlich. Also auch die Porsche-Werbung war hoch umstritten in meiner Familie.
Tatsächlich,
auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall.
Okay.
Und das war die Grenze, wo ich dann sagte, okay, ja, also das konnte ich gerade noch durchdrücken.
Ja.
McDonald's hätte ich wahrscheinlich nicht mehr geschafft, durchzudrücken. Und ich habe es gemacht. Mhm. Im Nachhinein ist es so, dass, ja, ich bin Familienvater, Schauspielerei ist mein Job, ist eine ganz schwierige Entscheidung als Schauspieler eben, dort denn so konsequent zu sein und zu sagen, das mache ich nicht mehr.
Ja,
und
das wird ja auch vor allen Dingen sehr, sehr, sehr gut bezahlt.
Sehr gut bezahlt und auch jahrelang gut bezahlt. Das war ein weltweiter Spot, der wirklich jahrelang ausgestrahlt worden ist. Und so konnte ich es von mir rechtfertigen, aber es war eine Rechtfertigung, das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben kein Auto, ich fahre sehr viel Fahrrad, stoße auch dort immer wieder an die Grenzen des Möglichen. Wir wollten zum Beispiel im Sommer nach Österreich mit dem Zug fahren, mit Fahrrädern zum Beispiel. Das ist ein Riesenproblem, ganz ehrlich gesagt. Die viel gesprochene Mobilität für Familien zum Beispiel ist de facto nicht existent. Da mussten wir uns wieder ein Auto leihen von einem Freund, haben wir aber gemacht. Das ist dann das kleinste aller Übel, würde ich mal sagen.
Genau.
Und das steht auf jeden Fall sehr hoch bei mir im Kurs und ist absolut das Wichtigste, was es eigentlich gibt. Und man kann sich kaum vorstellen, ich habe vor kurzem wieder so eine Sendung gesehen, eine Talkshow, die im ZDF läuft, dreimal die Woche, wo Luisa Neubauer mit Thomas de Maizière diskutiert hat. Und was mich wirklich, also sie ist, ich habe dann auf Twitter gepostet, leider ist Luisa Neubauer zu smart und zu vernünftig, als dass sie mal aus sich rauskommt und sagt, worüber reden wir eigentlich? Wir brauchen nur eine Frage stellen. Herrn Lanz und Herrn de Maizière. Wollen Sie gerne sterben? Oder nicht?
Ja, ja.
Und wenn Sie nicht gerne sterben wollen, worüber reden wir denn hier überhaupt noch? Dass irgendwelche Leute den Berufsverkehr mit Demonstrationen stören? Das ist denn schlimm? Also, dieses Mindset ist so abgefahren teilweise, was in Politik und Medien herrscht. Und die Medien behandeln es ja auch eigentlich nur so in der Reflexion, muss man mal sagen. Also sie haben überhaupt keine Position. Und haben dann aber zu sehr vielen Dingen eine Meinung, aber dazu dann nicht. Und da muss man sagen, muss noch einiges geschehen gesellschaftlich, aber es passiert.
Ja, siehst du das? Weil ich habe das Gefühl, der Zug ist schon abgefahren.
Er läuft mit 200.
Genau.
Ja.
Und Das, also das ist natürlich meine ganz subjektive Eindruck, aber die Leute sagen, who cares? Ja, in Solingen stehen Leute sich mit dem Auto gegenüber, beide Motoren laufen, die halten Schwätzchen, fahren durch die 30-Zone mit 60 Sachen.
Das ist Wahnsinn.
Und ich bin dann der Dorfscheriff, wenn ich was sage.
Das ist Wahnsinn. Du wirst angepöbelt.
Ich werde angepöbelt, ja. Also das Geilste, was ich, also oder das Geilste im Negativen, waren Handwerker. Und es waren also so 16 Grad plus. Ja. Und der machte eine Mittagsstunde in seinem Auto
bei
laufendem Motor, wo ich gedacht habe, und das war auch nicht zu warm, also dass man sagt, und also überhaupt, man muss nicht eine Klima, also
nein.
Und dann denke ich, oder auch eben parken auf dem Gehweg und so, aber ich, wie gesagt, meine Schwester ist immer so, aber es ist doch wirklich, und das sind ja nur die kleinen Sachen, viel wichtiger ist, es wird wärmer, und nachher, wenn dann plötzlich ganze Landstriche unbewohnbar werden und dann kommen wieder Flüchtlingsströme, dann heißt es wieder, ja, die sind schuld und das ist schuld und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf, wo ich denke, ja, Andreas sagt immer, ja, deine Kinder und so, aber es geht ja, meine sind auch 9 und 12, witzigerweise, aber genau um diese Zukunft geht es doch, das wird sehr anstrengend für die, glaube ich. Also das ist
sehr anstrengend.
Ja, und vielleicht erleben wir das noch mit, also dass das richtig gruselig wird. Also ich kann Hitze auch nicht so gut ertragen.
Also ich komme gut mit Hitze klar, ja, aber trotz alledem ist es so, dass ich irgendwann mit der Hitze, die wahrscheinlich entstehen wird, auch nicht mehr klarkomme.
Ja.
Und ich sehe das, so wie du, aber ein bisschen positiver, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zum Glück.
Weil
mach
ich glaube,
mir Mut,
ja,
jetzt hast du Zeit.
Ja, weil auf jeden Fall in dieser Generation, die wir gerade großziehen, auf jeden Fall die Menschen großgezogen werden können, wo, ganz ehrlich gesagt, in 2-3 Jahren jemand mit einer Erfindung kommt und sagt, hey, ich habe hier die Sache, mit der können wir dieses CO2 rauskriegen aus der Atmosphäre, ganz ehrlich gesagt. Wir machen das so, wir machen das so. Die Entwicklung geht immer weiter. Und es gab ja schon so Entwicklungen so mit so riesigen Staubfängern, so quasi, die man aufs Meer packt, wo CO2 rausgezogen werden kann aus der Atmosphäre. Ich glaube, da liegt noch viel Entwicklungsarbeit vor uns. Aber ich glaube fest daran, dass die Menschen in der Lage sein werden, dieses Problem zu lösen, wenn sie natürlich aufwachen. Aber der Leidensdruck wird höher werden. Ich glaube, ich bin deiner Meinung. Ich gehe jeden Tag durch Berlin und kann es immer noch nicht fassen, wie wenig Bewusstsein Menschen dafür haben. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben dann auch, wenn man sich umhört, schon sehr viel Bewusstsein. Also ganz wenige haben nur noch ein Auto in der Elternschaft, der Schule. Sehr viele fahren mit der Bahn in Urlaub.
Schön, ja.
Fahrrad ist sowieso hier zumindest, aber auch in Berlin, Neukölln, Kreuzberg, muss man sagen, ist einer der aufgeklärtesten Bezirke der Republik. Also hier sind wir sehr, sehr weit, was das angeht. Ne?
Okay.
Und aber es man sagt ja Trickle Down. Liz Truss ist ja gerade gescheitert, weil sie diese Trickle Down, also ich blas mal die Wirtschaft oben auf und das Rinnsal, was unten ankommt bei der armen Bevölkerung, ist dann das, worüber sie zufrieden sein können, aber die Wirtschaft muss erstmal aufgeblasen werden.
Ja.
Ist ja krachend mit gescheitert und wird wahrscheinlich noch eine Woche an der Macht sein. Und hier sage ich mal Trickle Down. Wenn man oben sehr viel darüber diskutiert, wird auch in die Bevölkerung runtertröpfeln, dass es wirklich 5:12 oder 1:12 ist und dass wir aufwachen sollten.
Ja.
Wo wir schon von woke sprechen und erwacht sein, dann kann man ja da auch mal erwachen. Mhm. Ne? Auch nicht nur in Themen marginalisierte Gruppen oder so, sondern Klimaschutz und so weiter auch.
Das macht mir jetzt ein bisschen Mut, ja, tatsächlich. Halt mich mal auf dem Laufenden da, weil manchmal werde ich so, also, aber gut, nein, es ist natürlich, und jeder kann ja auch seinen Beitrag dazu leisten und das muss ja gar nicht immer die große Aufklärung sein oder so, aber einfach auch vielleicht ein bisschen durch das Vorbild und auch die Kinder sind natürlich jetzt Corona gestählt, sage ich mal, und jetzt auch Krisen, also die gehen ja schon auch durch eine Zeit, die sie vielleicht auch noch flexibler macht, weil Flexibilität ist da natürlich ein wichtiges Stichwort. Wenn man jetzt sagen will, okay, wie reagiere ich denn auf die äußeren Umstände? Ja, also wie geht's mir oder auch als Schauspieler kommt man natürlich dann zu dem Punkt, wo man am Set da sein muss, fit, da kann man nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade wieder Liebeskummer oder jetzt habe ich gerade kein, das Finanzamt hat schon wieder eine Mahnung geschickt, aber dann muss man etwas anderes abrufen können, entweder Trauer oder Erfolg oder Überheblichkeit oder was auch immer.
Ja.
Und ja, das ist ja auch etwas, was du jetzt zu deiner Arbeit gemacht hast.
Ja.
Jetzt haben wir die Phase dazwischen, also zwischen Patrick Pacquart und Workshops und Coaching für Schauspieler, ja, haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich Verbotene Liebe nicht gesehen habe. Ja. Also das war ja sozusagen der Wendepunkt deiner, ja, schauspielerischen Karriere. Da bist, ja, du sehr gut bezahlt worden. Du hast da einen Preis angesetzt für die Rolle des Lars von
Anstetten. Nee,
Henning von Anstetten. Genau. Wie komme ich auf Lars? Henning von Anstetten. So, Verbotene Liebe Fans steinigen mich jetzt, aber Henning von Anstetten. Und da hast du gesagt, du hast für die, als die gefragt haben nach dem Honorar, hast du so einen hohen Preis angesetzt, ja, wo du gesagt hast, das machen die nie und sie haben es gemacht.
Ja.
Das finde ich gut, das ist mir auch mal passiert, das finde ich ziemlich cool. Aber dann sag ich, oh, okay, und jetzt? Und dann hast du aber auch festgestellt, das ist Fließbandarbeit, also und das ist nicht mehr das, was du eigentlich ursprünglich mal, wofür du ursprünglich mal als Schauspieler angetreten,
ja,
bist.
Ja.
Was kam dann?
Genau. Ganz kurz vorher kam noch Gegen den Wind, kennst du vielleicht auch noch,
genau,
die Serie? Mit, aber ja, da fing, ja, schon an, da war ich schon ein bisschen in der zweiten Reihe.
Ja.
Da haben dann Heidi Krüger Junior und Ralf Bauer die Hauptrollen,
genau,
gehabt. Ralf Bauer hat übrigens einen Film gedreht, eine Verlängerung, der,
ja,
glaube ich, eher so untergegangen ist, so ein bisschen. Ganz guter Film auch, wo sollte ich auch teilnehmen, hat mir aber irgendwie...
Hat nicht gepasst.
Okay. So, nach Verbotene Liebe habe ich erstmal zu mir selbst gefunden. Ich habe wirklich in Berlin so ein Bohemleben gelebt. So.
Ach ja, das, Musik war da ja auch
Musik,
noch.
Ja, Musik. Ich, genau, war in der Band, ja, 10 Jahre, habe also wirklich ein Künstlerleben geführt und habe... ganz ehrlich gesagt, ja, erstmal mein Ding gemacht. Ich hatte vorher noch einen regulären Job bei einem Freund in einem Verlag. Wir haben ein Fitnessmagazin rausgebracht. 2 Jahre lang war ich da angestellt und habe eigentlich einen ganz regulären Job gehabt. War auch eine gute Erfahrung für mich. Habe dann sehr viel mit Internet zu tun gehabt, hatte da einige Erfahrungen gesammelt, habe eine kleine Internetagentur gehabt selber. Und dann irgendwann hat ein ehemaliger Kommilitone von mir von der Schule, denn in New York, hat mit dem habe ich immer geskypt, den hatte ich auch besucht in L.A. Da habe ich übrigens mal einen richtigen Oscar in der Hand gehalten.
So.
Und das war dann meine
Verbindung. War schon schön, Oscar, oder?
Ja, absolut. Der ist sehr schwer und sehr schön. Ja. Und der kam dann irgendwie, der hat die Nase voll von Los Angeles und kam dann nach Berlin, ist gezogen nach Berlin. Wir haben dann diese Meissner-Technik als Duo,
genau,
unterrichtet. Und das war mein Einstieg zum jetzigen Job, Trainer und Coach.
Meissner-Technik muss man noch ganz kurz, oder kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären?
Ja, die Meissner-Technik ist eine Schauspieltechnik von einigen aus Amerika, die aus der Stanislavski-Technik hervorgegangen ist und sich beschäftigt mit der Entwicklung von Schauspielern. Ist eine Ausbildung, keine Coaching-Technik. Sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sie das erste Mal durchführt. Das war auch ein langer Prozess damals an der Schule, den ich gemacht habe. Und ist aber unter Schauspielkreisen sehr, sehr verbreitet und sehr beliebt.
Ist so eine intuitive
Geschichte? Intuitiv, ist eine Improvisationstechnik. Also man macht sehr viel Improvisation eigentlich und arbeitet wenig mit Text. Und ja, macht eine Persönlichkeitsentwicklung durch. Schult das Zuhören, schult die Öffnung und so weiter, das impulsbasierte Verhalten. Und da, so haben wir angefangen und dann ging es später dann eben zu den Sachen, die du auch schon benannt hast. Da habe ich irgendwann angefangen, mit Schauspielern Demos zu drehen. Dann habe ich irgendwann angefangen, Einzelcoachings zu machen. Dann habe ich irgendwann angefangen, Speaker zu coachen, Redner auf der Bühne. Und so kam dann eins zum anderen. Und das ist so der bunte Strauß an den Sachen, die ich anbiete quasi.
Ja, schön. Genau. Und das entwickelt sich ja auch immer so ein bisschen weiter. Immer was Neues.
Ja.
Ihr habt auch so ein YouTube-Format, glaube ich. Genau. Und da geht es auch immer ganz gut zur Sache. Da habe ich auch mal so ein bisschen reingeguckt. Sehr schön. Also du bist sehr umtriebig und fühlst dich darin auch sehr wohl. Das heißt also so, und du hast eben keine so Bilderbuchlaufbahn. Ich wollte vorhin auch nicht sagen, also Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp oder sowas. Hat man dir das mal angeboten, Dschungelcamp?
Ja, dreimal.
Dreimal?
Ja.
So, und du hast immer gesagt...
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Nee. Und ich glaube, das ist das, was dich dann letztendlich auszeichnet, dass du sagst, ja, eventuell schnell verdientes Geld, aber ich glaube, der Image-Schaden ist kaum zu reparieren. Oder
ist nicht zu reparieren. Nicht zu oder reparieren. Kannst du mir einen Menschen sagen, der vom Dschungelcamp profitiert
Michaela
hat?
Schäfer. Aber das Michaela ist, Schäfer? Aber das ist dann eine andere Basis.
Stimmt, das ist eine andere Basis. Die habe ich übrigens letztens auf Xing gesehen, genau.
Ja.
Die hat ja wirklich auch ein gutes Profil sozusagen, ja. Gute Positionierung, würde man ja. Heute sagen.
Genau.
Das stimmt, aber das ist wirklich die einzige.
Und oder? Harry Weinfurt. Harry Weinfurt hat auch nochmal dadurch so ein bisschen eine kleine okay, Renaissance gut, erfahren. Super. Aber wir sind uns das einig, der, das war's.
Das war's. Genau, weil es nämlich das gleiche Versprechen ja. Ist, ne, mit ja. Erfolg und so weiter. Genau. Da muss man auch mal so drüber nachdenken, was die eigentlich, wie heute, auch damit umgegangen wird mit Erfolg und was das eigentlich bedeutet. Nee, das war nie eine Option für mich. Und das, das finde ich auch gut. Darauf bin ich auch stolz, dass ich sowas nie gemacht habe. Und du hast es ja schon angesprochen, es ist kein linearer Lebenslauf, sondern einer mit Brüchen. Mhm. Und das ist auch das, was ich manchmal anderen Eltern zum Beispiel sage an der Schule. Es wird ja viel darüber diskutiert, dass natürlich können Schulen, sollten auch weiterentwickelt werden. Und Unterrichtsformen sind aber auch schon weiterentwickelt worden. Und manchmal ist es so, dass ich denen auch gerne sagen würde, guck mal, wir tun schon so viel für die Kinder, die sind schon auf so guten Schulen, wo die Lehrer wirklich mittlerweile sehr viel eingehen auf die Kinder und versuchen individuell zu fördern. Ich bin das beste Beispiel eigentlich, dass man nicht unbedingt diesen Lebenslauf braucht. Denn ganz ehrlich gesagt, ich habe das zweite Jahr in New York selber gemacht, privat zum Beispiel diese Ausbildung. Das heißt, ich habe keine abgeschlossene Schauspielausbildung. Ich habe einen mittleren Reifeabschluss mit 3,4. Ich habe also keine eigentliche Berufsausbildung. Ich bin jetzt ausgebildeter Transaktionsanalytiker. Das ist eigentlich alles. Und ich komme ganz gut klar, ganz ehrlich gesagt.
Ja. Und das macht ja auch Mut.
Ja, ja? Genau.
Ja, genau.
Das ist dieses, weil das kann ja keiner garantieren.
Ja.
Genauso wie ich immer sage, eine Szene, ein Drehbuch garantiert nicht, dass du gut spielst.
Nein.
Das ist nur eine Szene.
Und es genau.
Und eine Ausbildung garantiert nicht, dass es was wird.
Richtig.
Ja.
Weil sonst hätten ja Patrick Bach, Henrik Marz und Co. ja gar nicht erst anfangen können, weil die als Kinder noch gar keine Ausbildung hatten.
Richtig.
Natürlich kann man sich immer weiterentwickeln.
Ja.
Und wenn man natürlich auch Weiterbildung als Lebenskonzept sieht.
Ja.
Also Schule war für mich auch eher so, du hast auch gesagt, du hattest das Ticket für die Wiederholung schon gebucht, also war es insofern gar nicht so. Und wenn man dann später drauf kommt, geil, ich kann mich ja fortbilden. Also ich habe auch sehr, sehr viel Geld für meine Fortbildung in späteren Jahren, also ab 30, Mitte 30, dann dachte ich, geil, das kann ich noch machen. Oder heute beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit Kunst, dann sauge ich das auf und denke, meine Güte, wenn du einmal in der Schule nur einen Tag so gearbeitet hättest, wie du dich jetzt in das Werk von Horst Janssen oder so einarbeitest. Warum nicht? Aber das eben den und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie du sagst, Schulen haben sich so ein bisschen weiterentwickelt, da vielleicht aber auf der anderen Seite, da ist auch noch Luft nach oben. Also dass man sagt, okay, in der Grundschule Grundrechenarten, Rechtschreibung und so, das sollte alles so sitzen.
Mhm.
Aber da dann weiterzudenken und zu sagen, auch Kinder dann zu fördern, mit dem, was sie gerne auch machen wollen. Ja, also das war, ich war zur Berufsberatung damals und da habe ich mir dann vor lauter Langeweile, da lief dann gerade eine Winzerserie im ZDF, Lorenz und Söhne, da fuhr immer der alte Winzer mit seinem Jaguar durch die Weinberge, dachte ich, geil, das ist, und dann habe ich, dann kam dann nach Hause so eine Post vom Bitz, Winzer, meine Mutter sagt, sag mal, bist du blöd, Winzer, weil wir leben in Nordfriesland, anstatt, dass sie mich mal zum Praktikum nach Traben-Trarbach in die Weinberge schickt und sagt, dann kannst du es immer noch sagen, nach 6 Wochen Sommerferien in den Weinbergen.
Und mit dem Bio-Wein wärst du wahrscheinlich heute ganz weit vorne.
Vielleicht das einmal, den trinke ich jetzt zwar nur und so, aber gut, das geht jetzt nicht um mich hier, aber da habe ich auch, also weil da schon gewisse Parallelen sind.
Ja.
Ich habe auch immer auf mein Herz gehört, habe eine Ausbildung gemacht in Westerland auf Sylt zum großen Außenhandelskaufmann. Zahlen, das war eigentlich so, war aber immer schon Entertainer. Also wir haben immer gesagt, weltberühmte Nibel. Also Nibel kannte uns jede Sau, Zeitung, Entertainment auf der Bühne gemacht und getan und habe da auch immer auf mein Herz gehört. Ich habe auch keinen Zettel, keinen Schein, wo ich sagen kann, hier, das kann der toll. Also bei mir ist nur übrig geblieben vom Zeugnis in der 4. Klasse, Fantasie, habe ich eine Note bekommen. Fantasie 3+. Jetzt wollte ich die Lehrerin mal fragen, was war denn, warum nicht 2- und 2+? Also wie misst man Fantasie?
Wie misst man Fantasie?
Da habe ich gedacht, das ist doch vollkommen irre. Und Thomas spielt mit seinen Schreibgeräten. Das war alles, was, und dann natürlich die normalen Zeugnisnoten. Aber wo ich dann denke, ja, wenn das dann, also das dann den Karriereweg ebnen soll. Aber ich komme auch klar. Ja?
Auf jeden Fall.
Ich bin immer klar gekommen, habe auch viel als Verkäufer gearbeitet. Mhm. Also sowohl hinterm Tresen, habe Fisch verkauft auf Föhr, aber auch hier in Berlin bei einer Firma gearbeitet. die also Wirtschaftsevents, Verkauf, Konferenzen und Summits und so. Ich komme klar. So, und das ist vielleicht auch der Mut, den du den Menschen machst, ja, gerade auch als Schauspieler. Ich habe auch einige Schauspielfreunde. Enno zum Beispiel, ihr seht euch ja, ich habe ihn gestern nochmal.
Enno Kalisch.
Ja, das ist ja der Nachbardorf. Also wir haben uns früher, er war Lehrerkind, er hatte das nicht leicht oder das ist natürlich schwierig dann, aber wir kennen uns gut und der freut sich schon auf dich. Also ich euch auch schöne Grüße aus.
Sehr gut.
Machen wir ganz offiziell. War auch schon mal Gast.
Im März, glaube ich, sehen wir uns. Ja,
ja, okay.
März,
April. Schön, ja, ja. Das wird toll. Also toller Typ. Sage ich jetzt nicht, weil das Mikrofon an ist.
Nein, ich habe ihn, kann man ja mit den Hörern mal ganz kurz sagen. So. Ich kenne ihn auch nur von Facebook, ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber er hat ein Wohnmobil, mit dem er durch Deutschland fährt, ist Schauspieler, Impro-Schauspieler,
genau.
Hat gut zu tun, schreibt auch selber kleine Geschichten, die er vorträgt, vorliest und so weiter. Enno Kalisch hat auch wahrscheinlich eine Webseite, kann man einfach mal sagen, weil das ein tolles Konzept ist.
Absolut.
Und alles, was er postet, ist absolut super.
Genau. Also, ist ein Freund des Hauses.
Genau.
Und ist noch ein Kopf größer als wir beide. Eine sehr einnehmende Persönlichkeit
das
im positiven Sinne. Super schön. Ja. Norddeutscher als ich.
Okay, genau.
So, und genau, und auch eine Frage von den Hörern war, du bist öfter mal in Heide gesichtet worden. Kann das sein?
In Heide?
In jungen Jahren.
Ja.
Ja, okay.
Das war aber, es kann nur gewesen sein, weil ich dann nach St. Peter-Ording gefahren bin, oder?
Wahrscheinlich.
Weil man muss ja durch Heide durch.
Ja, so ein bisschen. Okay,
genau, da sind wir alle damals, noch mit dem Auto übrigens, sind wir immer nach St. Peter-Ording gefahren, da ging es ja über Husum, Heide, glaube ich, musste man da hinfahren und das ist meine Verbindung zu Heide. Ansonsten habe ich mit Heide nichts zu tun.
Okay, also Silke, wenn du das hörst, aber es kam sonst wirklich nur Schwärmereien. Ich weiß nicht, ob man das noch abrufen kann, wir haben das über Instagram mit diesem Fragen-Tool gemacht und so in den Stories. Mal gucken, aber es ist wirklich bezaubernd. Also auch heute noch.
Das ist übrigens eine Sache, was ich auch manchmal, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade, dass, wenn man auch so in den Foren ist, dass es nur darum geht, damals und so weiter.
Ja.
Weil ich fände schon, dass die Leute irgendwie, also ich würde sie auf jeden Fall ermutigen, mal zu gucken, was diese Person heute macht und was hier und jetzt
eigentlich
damit angefangen werden.
Ich glaube, das tun auch dann
tun viele, sie auch.
Aber die Mädels halt, ich meine, gut, und du bist vergeben, muss man ja auch sagen.
Ja.
Also falls heute noch jemand sich entscheidet, also die Pullover, du hast keinen mehr, oder? Du musst, also,
ich habe keinen mehr.
Keine Erinnerung, weil ich habe Manuel Andrak auch gefragt, die haben ja auch Wichteln gemacht bei der Harald Schmidt Show damals und da hat er einen Montblanc Kugelschreiber beim Wichteln gewonnen und da habe ich ihn gesagt, wo ist der Kugelschreiber? Sagte, das ist eine sehr gute Frage. Wusste er nicht mehr, wo ich dachte, eigentlich einen Montblanc Kugelschreiber, den nimmt man doch auf jeden Fall, also den bewahrt man, den hat man ein Leben lang.
Ja.
Wusste er nicht mehr, Pech gehabt. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, wir könnten noch sehr lange quatschen. Ich würde aber sagen, wir machen gleich mal das Mikrofon aus und quatschen dann noch ein bisschen.
Ja.
Wenn du Lust hast, also es ist nur ganz kurz so im Nachklapp. Wir sagen bei uns immer so schön, die interessanten Sachen, die legen wir uns auf Wiedervorlage. Also wenn du dann so im Jahr nochmal wieder Lust hast, bei uns zu sein oder wir lassen uns irgendwas anderes Witziges einfallen, vielleicht auch noch mit einem weiteren Gast, so dann kommen wir mit dem Konzept des Frühschreibens noch näher.
Okay, super.
Sage ich erstmal vielen Dank.
Ja, danke
auch. Henrik, dass du dir die Zeit genommen hast und auch sehr spontan Ja gesagt hast. Wir mussten dann nur ein bisschen Termine abstimmen und so. Aber das fand ich ganz großartig. Das ist auch nicht selbstverständlich. Super pünktlich, super sympathisch. Das war der Frühschoppen für dieses Mal. Mhm. Wir sagen herzlichen Dank.
Danke
und ach so, genau, wir haben ja noch eine Rubrik, den Umtrieb der Woche.
Ja.
Was ist dein Umtrieb? Was treibt dich diese Woche um? Genau, das darf ich ja nicht vergessen, sonst kriege ich wieder Ärger. Was treibt dich diese Woche um? Positiv, negativ, Kleinigkeit, große Sache?
Ja, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also diese Woche treibt mich wieder um so diese generell, also die Nachrichten.
Raus damit,
die
raus
Nachrichten,
damit.
Ja. Die Nachrichten.
Die Nachrichten.
Die Medien. Wie berichtet wird über Klima, über Ukraine-Krieg und so weiter. Die Diskussion, die entsteht. Ich verstehe das manchmal alles nicht mehr so richtig.
Ja.
Ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft.
Okay.
Und meine Tochter zum Beispiel ist heute zu Hause geblieben.
Mhm.
Und ich sehe das als Auszeit, die sie sich genommen hat.
Mhm.
Und ich hoffe, sie erholt sich jetzt
ja.
und denke, dass sie sich die Kraft nimmt, um dann morgen wieder gut zur Schule zu kommen. Ich sehe das jetzt nicht als Schwänzen oder so.
Nö.
Und Horst Janssen,
ja,
stand ich letztens vor dem Museum in Oldenburg. Mhm. Da habe ich nämlich eine Weiterbildung gemacht. Mhm. Und der hat ja auch, eigentlich ist kein originärer Künstler, sondern später erst dazu gekommen und ist ja an der Hamburger Schule, glaube ich, irgendwie rausgeflogen oder gedisst worden von irgendeinem Direktor, von dem Direktor der Schule, der ihn einfach nicht mochte. Mhm. Der ihn einfach nicht mochte und gesagt, der Janssen kann doch nichts, das geht doch gar nicht. Und Horst Janssen hat aber wirklich ganz tolle Kunst gemacht,
ja,
und das ist nochmal das, was ich den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben kann. Also das Leben besteht aus Widerständen, das Leben besteht aus Hürden. Jeder gute Film besteht daraus. Und je mehr Hürden man überwindet, desto stärker wird man. Und desto mehr Kompetenzen hat man. Nicht stark im Sinne von kräftig, sondern desto mehr Kompetenzen hat man erworben. Desto mehr hat man gelernt. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, Schule ist eine Sache, aber dann kommt das Leben.
Mhm,
und das Leben ist die eigentliche Schule, meiner Meinung nach.
So ist es. Und das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und dann bis zum nächsten Mal, sage ich einfach.
Danke dir, Thomas.
Tschüss.
Tschüss.
Wirklich ein tolles Interview.
Patrick Packer.
Und ja, nicht zu nerdy, obwohl ihr auch schon sehr, sehr
ein bisschen so reingerutscht, tut mir leid.
Aber nee, total gut. Also ich muss sagen, ich habe mit ihm jetzt auch mal geschrieben über Facebook und habe mich auch bedankt für das Interview sozusagen, bevor es jetzt ausgestrahlt wurde.
Genau, schön.
Und muss sagen, ein ganz sympathischer, bodenständiger Mensch und ich freue mich drauf. Ich denke, den werden wir auf jeden Fall wieder einladen und da muss ich dabei
sein.
Dann muss ich dabei sein.
Absolut. Er ist also in der digitalen Frühschoppen-Family ist er jetzt drin in einem Club, aus dem man übrigens nie wieder austreten kann.
Und interessant, dass er Enno, ne? Dass ich meine, klar, die Schauspieler Bereich, der ist klein, aber dass die sich so kennen und das wäre im Grunde auch
noch die kennen sich noch nicht, die lernen sich noch kennen.
Die lernen
aber,
sich kennen, genau, die haben sich,
die sind
haben
in Kontakt,
Social Media
also die,
und so
genau. Und die, aber zwei ganz fantastische Menschen und Henrik Marz einfach auch ein beeindruckender Lebenslauf und ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und wie gesagt, ich habe das ja auch schon angekündigt, in den Shownotes haben wir auch noch die beiden anderen Podcasts, also dafür sind wir uns nicht zu fein zu sagen, nee, bloß keine anderen Podcasts hören. An dieser Stelle auch für die ganz alten Kalk und Welk auch ein hervorragender Podcast, den ich hier empfehlen möchte. Großartig. Aber da gibt es auch von Henrik Marz zwei Podcasts, in denen seine Geschichte noch mehr nacherzählt wird, also die Biografie sozusagen. Wir sind ja an einigen Stellen so in die Tiefe gegangen und da gibt's das Ganze nochmal zum Nachhören. Ihr könnt euch also das die volle Henrik Marz Dosis geben.
Und ich gucke mir auf jeden Fall nochmal die alte Porsche-Werbung bei YouTube an.
Habe ich nicht gefunden.
Hast du nicht gefunden?
Henrik, ich muss doch mal suchen.
Ich habe nämlich auch kurz vorher jetzt nochmal gesucht.
Weil ich habe das wirklich intensiv eingegeben.
Ich habe nämlich gedacht, ich bin zu doof zum Suchen, aber
nee,
weiter
gucken. Andreas, du.
Das
so,
ist dann.
So, genau. Aber ich würde sagen, und jetzt kommen wir zum Umtrieb der Woche. Und im Vorgespräch haben wir so ein bisschen entschieden, das kann ein bisschen länger werden.
Ja.
Ich würde einfach mal sagen, Jingle ab. Also wenn ihr noch Lust habt, bei uns zu bleiben, dann bleibt dabei. Es geht gleich weiter nach dem Jingle.
Henrik kommt aber nicht wieder. Also ihr könnt auch schon. Nee, ihr sollt bleiben. Bleibt bitte.
Der Umtrieb der Woche.
Du hast ja eben schon ein bisschen gespoilert. Wir haben im Vorgespräch über deinen Umtrieb schon so ein ganz leicht gesprochen. Deswegen möchte ich dir den Vortritt lassen und erzähl mal, was ist dein Umtrieb der Woche?
Genau. Mein Umtrieb der Woche, der ist in zwei Dinge aufgeteilt. Vielleicht höre ich mit dem Positiven auf, weil der dauert nur eine Sekunde und das andere ist was länger. Ja, versprochen. Also der dauert wirklich. Okay. Das sind vielleicht zwei, drei Sätze, weil das ist was Schönes. So, und mein Umtrieb der Woche ist aber, dass ich seit heute darf ich mich stolzes Mitglied des Fuß e.V. nennen. Das hat nichts mit Fetischismus in irgendeiner Richtung zu tun.
Packst sondern du da auch einen Link in die Shownotes, damit die...
Mache ich auch einen Link in die Shownotes, das ist wirklich etwas Tolles. Der Fuß e.V. setzt sich seit 1985 für Fußgänger ein. Und wie wir vielleicht mitbekommen, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie in irgendeine Richtung zu bashen, aber Fußgänger leben in diversen Großstädten in Deutschland, und ihr hört das von mir ja auch immer mal wieder, sehr gefährlich. Und mir sind gestern zwei Dinge passiert, die mich dazu bewogen haben zu sagen, jetzt trete ich ein. Also eine Mitgliedschaft kostet 60 Euro, ermäßigt 30 Euro. Ich bin gestern also fast von einem Hund, freilaufenden Hund überrannt worden, der einer Katze hinterherjagte. Und meine Tochter ist wieder mal, konnte sie nicht von der Schule nach Hause kommen, weil der Gehweg mit Baustellenfahrzeugen zugeparkt war und die Polizei mir erzählen wollte, dass hier keine akute Gefährdung für die Kinder besteht, obwohl sie die Straßenseite einer vielbefahrenen Straße hätten wechseln müssen. Dann habe ich letzte Woche auf dem Rückweg von Hendrik Marz, habe ich noch bei meiner Schwester in Wolfsburg vorbeigeschaut und da habe ich einen alten Herrn aufgeholfen, der hingefallen war, und zwar über einen liegenden E-Roller, der direkt vor einem Rewe in Wolfsburg lag. Und all das hat mich dazu bewogen zu sagen, mische ich da mit. Es geht nicht um gegen, sondern für etwas zu sein, und zwar für sichere Gehwege. So, das ist mein Umtrieb. War jetzt gar nicht so lang, aber Andreas,
Im Grunde fehlt mir jetzt so ein bisschen diese Geschichte, weil du hast ja auch das, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass du da mit der Polizei eine Diskussion hattest. Und das finde ich so ärgerlich, wenn du dich an die Polizei wendest als Bürger, ne, ja, und sagst, Mensch, da ist eine Gefahr. Genau. Und die sagen, ja, hier ist aber das Ordnungsamt zuständig. Und das Ordnungsamt ist natürlich, weil Fachkräftemangel, nicht erreichbar zu bestimmten Zeiten.
Richtig.
Und genau, du hast also, dich dann erkundigt. Ne?
Genau, dann erzähle ich es gerne nochmal ausführlich. Also gestern Morgen habe ich meine Tochter wie jeden Tag zur Schule gebracht und es sind nur knapp 500 Meter, also es sind noch nicht mal, es sind 450 Meter. Mhm. Und wir haben aber in den letzten Jahren hier 7 oder 8 Baustellen sogar gehabt auf diesen 450 Metern Fußweg. Baustellen von Häusern, wo permanent Baufahrzeuge das zugepackt haben. Und gestern war es auch wieder so, es wurde ein Gerüst aufgebaut und die Gerüstebauer, das ist direkt vor der Grundschule Meigen, haben die Gerüstbauer nichts Besseres zu tun, als auf dem Gehweg zu stehen. Man kann die Straßenseite nicht wechseln, ohne die Straße überqueren zu müssen. Das habe ich gesehen und habe gesagt, auf dem Rückweg, den meine Tochter mittlerweile nach Hause geht, alleine nach Hause geht, habe ich gesagt, ich gehe ihr lieber entgegen, und genau so war es. Die Gerüstebauer standen da noch, mitten auf dem Gehweg, was ja unter anderem auch ein tonnenschwerer LKW macht, auch wenn das häufiger passiert, und das ist hier häufiger passiert, auch den Gehweg kaputt. Und dementsprechend habe ich dann bei der Polizei angerufen. Morgens hatte ich schon bei der Polizei angerufen und da hatte mir eine nette Dame versprochen, wir kümmern uns darum. Am Nachmittag hatte der Herr gesagt, dafür sind wir nicht zuständig, das ist ruhender Verkehr. Und da bin ich dann leider emotional geworden, so dass der Polizist das Gespräch beenden wollte. In diesem Fall stimmt das aber auch nicht und da hat der Fuß e.V. mir geholfen, weil hier sind die Kinder akut gefährdet. Und es ist ja nicht nur meine Tochter, die da geht, und ihre Freundin. Genau. Und vor allen Dingen, es sind 40 Kinder, die in die Siedlung zurück müssen. Und es kann doch nicht sein, dass jetzt morgen am Freitag, also das ist jetzt für euch natürlich in der Vergangenheit, werden dann wieder die PR-Abteilungen schreiben, ja, wir machen eine Lichteraktion, die Polizei macht hier in NRW eine große Lichteraktion, damit Kinder gesehen werden, und da lassen sich dann Polizisten mit Kindern fotografieren und ach, wie toll. Und da sitzt jemand am Telefon und sagt, dafür sind wir nicht zuständig. Das kann nicht sein. Und das hat mich unter anderem auch dazu bewogen, in den Fuß e.V. einzutreten. Ja.
Ja, das ist dann doch gut. Und dann kannst du dich da sozusagen engagieren. Und
genau.
Es ist einfach, es ist so nervig. Und das ist so diese Scheißegal-Einstellung. Damit meine ich jetzt gar nicht den Polizisten. Das ist auch nur ein kleiner Erfüllungsgehilfe, mit dem du gesprochen hast.
Aber dieses System,
dass es einfach für uns da sein muss. Ne? Und wenn wir ein Problem haben, und das ist ein Problem, wenn Kinder in Gefahr sind, ist das ein Problem. Und
ich habe nicht den Glauben an die Exekutive verloren, aber gestern, das habe ich schon gedacht, also nach dem ersten Anruf ist offensichtlich nichts passiert, da hat niemand vorbeigeschaut. Und ganz ehrlich, beim Ordnungsamt brauche ich nachmittags um 2 oder 3 nicht mehr anrufen. Erstmal ist da ein zentralisiertes System, bitte bleiben Sie in der Leitung, oder es heißt, wir haben schon Feierabend. Ich glaube, für ganz Solingen, ist ja auch keine kleine Stadt, über 100.000 Einwohner, da sind auch, glaube ich, 6 Leute dafür zuständig. Und ganz ehrlich, die können das auch nicht. nicht schaffen, die können das auch nicht leisten. Aber bei sowas, wo jetzt wirklich auch Gefahr im Verzug ist, da muss einfach dann die Polizei kommen, also oder wo einfach akute Gefährdung für die Kinder besteht, weil ich habe meine Tochter und ihre Freundin da so durchgeholt. Da war so ein ganz schmales, also die, und die haben da natürlich auf und abgeladen. Also eigentlich hätte man da auch nicht durchgehen können. Und die Kinder hatten Angst. Die Kinder haben Angst vor diesen lauten Geräuschen. Und da laufen ja auch Erstklässler. Also da laufen ja ganz mutige Eltern. So weit bin ich einfach noch nicht, da, oder war ich nicht, als mein Kind in die erste Klasse ging. Aber das ist nicht schön.
Und aber das macht einfach. Ich fühle das total. Ich weiß, du regst dich da oft auf, aber mich ärgert sowas so maßlos, weil das ist einfach, wir haben ja gar kein Problem, und das haben wir schon oft thematisiert, kein Problem mit Gesetzen, ne, oder Verordnungen. Wir haben nur mit der Durchführung, ne, und das ist so nervig. Das geht einfach nicht. Ne? Also ich verstehe auch die Baufirma, na klar, die müssen da bauen, die müssen haben Termine, aber es kann doch nicht sein, und das sage ich jetzt also auch als Kinderlose, dass der Schulweg gefährdet wird.
Nein, und das kann nicht sein. Das muss
einfach ganz klar.
Ganz auch, genau. Und es ist überhaupt kein Problem, also die Baustelle ist schwer zu erreichen, ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, weil wir leben hier im Bergischen, die ist so abgeflacht, die kann man nicht befahren. Auf der anderen Seite hält den LKW aber auch nichts davon ab, einfach auf der Straße zu parken, weil es ist ja ein Straßenfahrzeug. Nee,
genau. Und da musst du da halt Fahrzeug. Eine Bedarfsampel machen, da musst du den Verkehr darüber regeln.
Und es gibt schon ein Problem mit dem Gehweg, weil es gibt den sogenannten Ermessensspielraum. Wenn die Leute sagen, ja, der parkt auf dem Gehweg, ist nicht erlaubt, aber die Polizei oder das Ordnungsamt sagt, ja, aber man kommt ja noch vorbei. Und es ist, also bei Twitter, ich bin da in Twitter, bei Twitter in so einer Fahrradbubble gefangen, sag ich jetzt mal so. Und was ich da sehe, oder auch Fußgänger, was ich da den ganzen Tag so sehe, wie einfach Autos geparkt werden oder in Innenstädten, das ist einfach ein Riesenthema. Und Verkehrswende, ich bin da im Moment nicht so optimistisch, aber es gibt genug Leute, die sich dafür einsetzen. Und es geht ja jetzt gar nicht darum, ich mag auch Autos, ich mag auch schöne Autos und ich mag auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mag ich aber noch lieber lebenswerte Innenstädte. Und dass man hier nicht überfahren wird, ist Glückssache. Es ist wirklich auch Glückssache, dass nicht mehr passiert. Und es passiert ja genug. Also es ist ja nicht so, jeden Tag steht in der Zeitung irgendwie da wieder jemand angefahren, der ja da jemand schwer verunglückt. Und das macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß.
Ne? Kann ich gut verstehen. Also ja,
genau.
Kann ich dich nur ermutigen, mach da weiter und lass, geh diesen Verein, sei aktiv. Das ist ja das, was wir auch schon oft besprochen haben. Nur wenn wir uns alle beteiligen an gewissen Dingen,
können
wir
genau. Was verändern. Und alles natürlich auch ohne Hate. Also es ist Emotionalität geht manchmal durch, aber es geht ja gar nicht darum zu sagen, ja, die und der. Es macht manchmal einfach nur so mürbe und es ist einfach wirklich auch gefährlich. Also es ist einfach gefährlich. Jetzt komme ich noch ganz schnell zu der guten Sache, und zwar mein Schwiegervater, wir wohnen hier im Mehrgenerationenhaus, der hat mal eine Zeit lang so Möbel gesammelt, also etwas ältere, ich will nicht vielleicht sagen Antiquitäten und so, und das passt eben auch zum Frühschoppen, ich stelle nachher nochmal so ein Foto ein oder wenn die Folge erscheint, habe ich für mein Mischpult und für meine Mikrofone jetzt so einen kleinen, du kannst das jetzt auch nicht sehen, aber ich habe hier so einen kleinen Sekretär, der ist wirklich so winzig klein, total toll, mit so einer Lederauflage, und da erfreue ich mich jetzt jeden Tag, der steht jetzt direkt hier neben mir und dann kann ich das alles, die Technik sehr schön verstauen. Habe sie aber immer sehr schnell griffbereit. Das war mein Umtrieb der Woche, Andreas.
Ich habe ehrlich gesagt meinen Umtrieb gerade vergessen, weil ich mich so in deinen reingesteigert habe.
Ist ja auch sehr empathisch.
Ja, das ist sehr empathisch, aber ich würde sagen, ich schiebe meinen Umtrieb, weil im Grunde habe ich das, was ich gesagt habe, das passt eigentlich dazu, engagiert euch. Ich muss echt überlegen, was hatte ich denn gerade? Ich habe es echt gerade verloren. Aber egal, das gehört auch dazu, mein Umtrieb reiche ich nach und engagiert euch, bleibt stabil, können wir einfach nur sagen.
Und das war doch,
gebt uns gerne Feedback,
auch zu dieser Folge. Schlusswort.
Also wir freuen uns über Feedback, also auch das, was jetzt kam, tatsächlich von mehreren Stellen, komischerweise geballt, das finde ich sehr interessant, weil das Intro wurde sonst nie gesprochen und jetzt habe ich persönlich von zwei Leuten das gehört und du auch, unabhängig davon.
Genau.
Ich habe aber auch Gutes schon über unser Intro gehört, aber vielleicht ist es zu lang, aber schreibt uns da gerne mal.
Wir basteln da so ein bisschen dran.
Wir basteln.
Und, wir machen da was Schönes. Wir machen es schön, wir machen neu, auch mal öfter was Neues und ein bisschen kürzer. Ja, dass
und wenn diese Folge rauskommt, das können wir auch mal spoilern, komme ich gerade von einem Männerwochenende auf Sylt zurück.
Oha.
Und Thomas und ich treffen uns dann an dem Montag im wunderschönen Landhafen für eine neue Folge.
Genau.
In Nibel. Und werden so ein bisschen ja auch über ja ein paar Projekte sprechen. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge.
Genau, und wenn ihr meint, ihr könnt auch in einem Podcast stattfinden, wo interessante Leute Innovatives zu erzählen haben, dann kommt einfach im Landhafen vorbei. Nehmen wir gleich noch eine Folge auf.
So. Ne?
So.
Alles klar.
Gott, oh Gott. Naja. Dann, Horido.
Schöne Zeit. Bis bald.